ARD.
Das kennt man aus ganz vielen Ortsfeuerwehren. Das Kinderfeuerwehrwartin ist immer weiblich irgendwie gefühlt und hat eine Stellvertreterin. Aber darüber hinaus findet man nicht viel. Also ich habe mal gegoogelt jetzt, Ortsbrandmeisterin Niedersachsen. Da kommt quasi ein Verbesserungsvorschlag. Hey, meintest du nicht Ortsbrandmeister? Und dann kommen, sorry, ganz viele Fotos von alten weißen Männern.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. Hört ihr alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
Und heute ist endlich mal wieder eine Feuerwehrfrau zu Gast bei meinem Einsatz. Sie wird uns von ihrem allerersten Einsatz berichten, denn da war allerhöchste Konzentration gefragt, gleich bei der Premiere. Und außerdem spricht sie darüber, wie sie die Karriereleiter in der Feuerwehr hochgeklettert ist. Ja, normalerweise bewerben sich die Feuerwehrleute ja immer für unseren Podcast. Diesmal, bei unserem heutigen Gast, war es anders.
Hallo, mein Name ist Sonja. Mit Begeisterung habe ich euren Feuerwehr-Podcast, Mein Einsatz, gehört. Jetzt möchte ich nicht mich bewerben, sondern eine Freundin, Anke Windmanott, aus der Feuerwehr Ochtersum in Ostfriesland. Ich finde, sie ist hierfür genau die Richtige, weil sie immer für andere da ist und man sich hundertprozentig auf sie verlassen kann. Einfach ein echter Teamplayer.
Und da ist sie, Anke Windmanott. Hallo Anke.
Hallo.
Moin.
Du bist den weiten Weg aus Ochtersum zu uns gekommen, ne?
Ja, genau.
Das liegt wo?
Das liegt direkt an der ostfriesischen Küste. Bensersiel ist da in der Nähe, Esens, Aurich.
Mhm. Kennt man. Und für alle, die jetzt noch kein Bild vor Augen haben, was du für eine bist, du bist durchaus auffällig, würde ich mal sagen, ne?
Mega cool. Also wir haben hier pinke Locken, perfekte Fingernägel. Richtig klasse.
Und einen tätowierten Arm hast du auch noch. Was hast du da stehen?
Da sind die Namen meiner Kinder drauf und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber hauptsächlich die Namen meiner Kinder.
So, wer schon immer wissen wollte, wie die moderne niedersächsische Feuerwehrfrau aussieht, sie hat pinke Haare. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, danke.
Großartig. Was hast du uns mitgebracht, Anke?
Ja, also ich wollte euch erzählen von meinem ersten großen Einsatz oder ersten Brandeinsatz. Das war im April 2018 ein Gebäudebrand bei uns auch in Ochtersum. Das war, wie gesagt, mein erster Brandeinsatz und für mich natürlich mega spannend.
Das glaube ich, ne? Wie war das? So nach dem Motto, der Pieper geht das allererste Mal, die Sirene heult das allererste Mal und jetzt weiß ich, jetzt gibt's kein Verstecken mehr, ich muss dahin. Wie fühlt sich das an?
Ja, also es war Punkt 2 Uhr nachts und ja, es ist, wie du es beschrieben hast, der Melder ging, man guckt drauf, okay, denkt, ja, gut. Dann habe ich realisiert, es ist bei uns, dann gingen die Sirenen. Und dann ist erstmal so dieser, ja, wird jeder, der irgendwie mit Feuerwehr zu tun haben oder hat, wird das kennen, dass man dann diesen Adrenalinschub erstmal kriegt und denkt, okay, Attacke, ab zum Feuerwehrhaus. Und dann komme ich aus dem Haus und gucke so nach links und denke, boah, krass. Also das war wie ein riesen Osterfeuer. Also man konnte es von uns zu Hause aus schon sehen.
Das heißt mitten im Ort, oder was?
Mitten im Ort, ja.
Was hat da gebrannt?
Das war ein landwirtschaftliches Gebäude. Und das Besondere an dem Einsatz war halt, dass in dem Scheunentrakt zehntausende Holzpaletten gelagert waren. Und dementsprechend, das Gebäude stand in Vollbrand. Das war, also die Flammen, die Meter hoch schossen die in den Nachthimmel. Und das war natürlich ein sehr imposantes Bild, wenn man das erstmal so, wenn man rauskommt und das sieht. Und wie gesagt, mein erster Einsatz, Brandeinsatz.
Was hast du da gedacht? Wie bist du zum Feuerwehrhaus gekommen?
Mein erster Gedanke war wirklich, als ich das gesehen habe, hoffentlich sind da alle draußen. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Alles andere war mir da relativ egal, aber ich kannte die Familie, die da gewohnt hat und habe nur gedacht, hoffentlich sind die draußen.
Das heißt, du konntest das schon so ein bisschen verorten, als du hier rüber geguckt hast und dachtest, das könnten die und die sein.
Ja, das, wie gesagt, das ist bei uns auch diese, der Einsatzort war 2 Straßen weiter. Mhm. Also man hatte so die ungefähre Richtung und wir haben es ja auch auf dem Melder gelesen, die Adresse. Und dann weiß man schon, wir wohnen auf dem Dorf, das ist ein kleiner Ort, da weiß man schon die Straßen. Und von dem her war mir schon relativ schnell klar, wo das da ist.
Und das war wie lange, nachdem du in die Feuerwehr eingetreten bist?
Ich bin 2017 im Oktober in die Feuerwehr eingetreten Und dieser Brandeinsatz war im April 2018.
Ja, ein halbes Jahr.
Ja.
Mensch.
Und wie ist das vorher beim Warten auf den ersten Einsatz? Denkt man da manchmal so dran? Merit, ich gucke euch beide mal an. So, man wird ja Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, um zu helfen, um zum Einsatz zu fahren. Kribbelt es irgendwann und sagt, ach, wann klingelt es denn jetzt endlich mal?
Nee, hatte ich so nicht das Gefühl. Also man ist fertig mit dem Truppmann und man ist irgendwie stolz und happy und geht halt auch ja weiter zum Dienst. Ne? Es reißt ja nicht ab sozusagen, der Kontakt. Aber gewartet habe ich jetzt nicht drauf. Nee.
Nee, kann ich auch nicht sagen.
Mhm. Und plötzlich wird es ernst. Ne? Es wird heiß und du wirst gebraucht. Hast du realisiert in dem Moment, was du jetzt gleich eigentlich alles machen musst?
Nee.
Das ist ja so das erste Mal sozusagen. Ja. Und da gibt es ja auch keine Übung für genau die Abläufe.
Nee.
Und dann?
Ja, weil gerade, Merit wird es kennen, am Anfang, man sagt es ja mal so schön, die Chaosphase.
Ja.
Und das ist ja auch so. Erstmal die ganzen Einsatzkräfte müssen anrollen. Die ersten Entscheidungen müssen getroffen werden. Es läuft unfassbar viel Funkverkehr. Das ist ja unsere Aufgabe auf dem Einsatzleitwagen. Einsatzstellen, Dokumentation, Kommunikation. Ich hatte dann, weil es eben einfach so groß war, hatten wir trotzdem zwei Funker da sitzen. Ich habe einen Zettel und einen Stift in die Hand bekommen und mir wurde gesagt, du schreibst jetzt alles mit. Und es liefen ja sämtliche Funkgeräte auf beiden Funkrufgruppen, wurde gefunkt, die schon auf An- oder die noch auf Anfahrt waren, haben eine andere Rufgruppe wie die schon am Einsatzort sind. Es lief quasi alles gleichzeitig und das war für mich, ich hatte da auch keine Zeit nachzudenken. Ich habe nur gedacht, vergess nichts.
Ja.
Und die Zeiten dazu aufschreiben.
Da läuft unglaublich viel auf, man unterschätzt das. Ne? Und dann gerade, wenn du zwei verschiedene Gruppen hast, musst du das auseinander, da zittert dir am besten noch die Hand, weil das irgendwie dein erster Einsatz ist.
Also könnt ihr mir das erklären mit diesen Funkgruppen? Wie ist das? Also das sind unterschiedliche Kanäle oder was? Oder?
Ja, und zwar ist das einmal der Einsatzstellenfunk.
Mhm.
Das ist für alle, die schon an der Einsatzstelle angekommen sind. Dann läuft darüber der Funkverkehr. Und das andere ist, wir nennen das jetzt so, die Funkrufgruppe zur Leitstelle und eben für alle anfahrenden Einsatzkräfte.
Okay, das heißt, die vor Ort sind, kommunizieren in einem Kreis sozusagen und die anderen kommen erst an, ne?
Genau.
Damit die sich nicht gegenseitig ablenken auch.
Richtig.
Ne?
Und was musstest du da aufschreiben?
Alles.
Warum macht man das?
Das geht, das ist ja auch das Wichtige an der Arbeit vom Einsatzleitwagen. Es geht um Dokumentation, später auch gerade bei so großen Einsätzen. Es ist eigentlich immer, dass das auch durch die Staatsanwaltschaft geprüft wird. Es kommen Brandermittler, es wird geguckt, was ist da vorgefunden worden, wie war so die Einsatzlage, aber natürlich auch, welche Entscheidungen sind wann zu welchem Zeitpunkt getroffen worden. Und deswegen ist das unheimlich wichtig, wirklich alles aufzuschreiben und zu dokumentieren.
Das ist wie ein Protokoll sozusagen.
Ja. Und schreibst du auf, meinetwegen 2.34 Uhr weitere Drehleiter angefordert.
Genau, zum Beispiel.
Okay.
Ja. Man schreibt auf, wie viel Trupps sich gerade zum Beispiel, also da war es von vornherein klar, da ist kein Innenangriff mehr möglich. Also sprich, es konnte keiner mehr ins Gebäude.
Alles stand lichterloh in
das
Flammen.
Das stand lichterloh in Flammen. Da war von vornherein klar, da ist nur noch ein Außenangriff möglich. Aber trotzdem, man bildet dann Einsatzabschnitte, die werden dann verschiedenen Feuerwehren oder Einsatzkräften zugeteilt und das muss natürlich auch dokumentiert werden. Wer ist für welchen Abschnitt verantwortlich? Wie viele Trupps sind da im Einsatz? Was wird da gerade gemacht? Und eben auch die Trupps geben dann ja dementsprechend Rückmeldungen, was die vorfinden.
Was haben Sie denn vorgefunden überhaupt bei landwirtschaftlichem Gebäude? Sind da Tiere vielleicht sogar noch drin gewesen oder Menschen? Woher wusstet ihr, was da war?
Da war unser Vorteil, da sind wir wieder bei diesem kleinen Dörflichen. Also wir wussten, da sind keine Tiere mehr. Das ist ein ehemalig landwirtschaftlich genutztes Gebäude gewesen. Der Scheunentrakt war aber nicht ausgebaut. Da waren halt eben diese Holzpaletten gelagert. Und es waren noch zwei Fahrzeuge, also zwei Autos mit in diesem Scheunentrakt. Das konnte man halt am Anfang noch sehen. Man konnte noch so ein bisschen reingucken und sah dann halt diese Fahrzeuge, die da mit lichterlohen Flammen standen. Und das sind halt die Rückmeldungen, die man bekommt.
Und alles über Funk, ne?
Oder
siehst du durch,
Funk.
Du sitzt, dieser Einsatzleitwagen ist so ein Bulli oder so, ne?
Im Grunde genommen schon, obwohl, nee, Bulli ist eigentlich nicht wirklich richtig. Da ist
bisschen größer, ne?
Ja, es ist halt auch wahnsinnig viel Technik drin verbaut.
Mhm.
Du hast die Funkanlage da drin, du hast die PCs, wo du halt eben deine Meldungen eingibst. Damit wir aber nicht im Weg stehen, weil wir übernehmen ja eigentlich die Dokumentation und müssen nicht an vorderster Front stehen, stehen wir mal ein bisschen weiter weg.
Aber du kannst das Feuer von da sehen?
Wir konnten das sehen, ja. Also wir sind da angefahren gekommen und waren da ja vielleicht 60, 70 Meter von entfernt.
Also merkst schon, wie es heiß wird, ne?
Wir haben einmal die Tür aufgemacht und wir waren ja doch relativ weit weg und trotzdem kam uns da eine so unfassbare Hitze entgegengeschlagen, dass wir dann die Tür gleich wieder zugemacht haben und gesagt haben, ne, das ist zu warm, das geht nicht.
Mhm. Jetzt, ich erinnere mich an eine Situation, als ich vor irgendwie 30 Jahren Praktikant war bei einem Fernsehsender. Da klingelten irgendwie alle Telefone auf einmal, weil da irgendwelche Karten für ein Tennisturnier verlost wurden. Ne? Und wir mussten dann den Überblick behalten und den richtigen Hörer nehmen und dann während der Sendung verlosen. Das war so aufregend für mich, das war auch das erste Mal, dass ich da überhaupt nicht mit klargekommen bin und den falschen Hörer hochgenommen habe, falschen Knopf gedrückt. Das ist nun dein allererster Einsatz und du sitzt da, alles blinkt, alles funkt, PC ist an. Wie hast denn du da den Überblick behalten?
Deswegen muss man fairerweise sagen, hat man mir einen Zettel und einen Stift in die Hand gedrückt. Weil das wäre für mich in der Situation, ich wäre damit überfordert gewesen. Weil es ist genau das, was du gesagt hast. Du bekommst alles über Funk. Wir haben Kopfhörer auf. Da jetzt nicht, weil sonst hätte ich es nicht mithören können. Aber es funken ja auch die Fahrzeuge an, die Trupps an. Und du musst ja genau wissen, wer ist das jetzt? Und dafür musst du halt eben auch aufschreiben, von wem kommt was. Man muss sich da sehr, sehr, sehr konzentrieren, dass man nichts durcheinander bringt. Weil wir ja auch diese Rückmeldungen weitergeben an den Einsatzleiter. Und es wäre natürlich fatal, wenn ich dem eine falsche Rückmeldung gebe. Also von dem her, man muss sich da unheimlich konzentrieren können. Und das ist auch nicht für jeden gemacht.
Ja, du hast die Ruhe weg, ne?
Ja.
So wirkst du jedenfalls.
Ja, man hat ja auch viel mit Nummern, es wird viel mit Abkürzungen, mit Namen hantiert, die man vielleicht erstmal noch gar nicht gehört hat als frisch gebackene Feuerwehrfrau und die nicht durcheinander zu kriegen, wer von wem kommt die Nachricht und an wen geht die Nachricht, dass das nicht durcheinander kommt. Ja. Ne?
Und hast du darum gebeten, dass du in den Einsatzleitwagen kommst oder hat irgendwer gesagt, hier Anke, du bist hier Frischling, was habe ich denn mal für dich? Ach, geh mal da hinten, da kannst du nichts falsch machen. Ja. Oder so ist ja eigentlich auch nicht, ne?
Nee, aber für mich war das eigentlich relativ schnell klar. Mich bringt nicht so schnell was aus der Ruhe. Und das ist eine gute Voraussetzung, um da auf dem ELW arbeiten zu können. Und ich bin zum Beispiel nicht atemschutztauglich, das war von vornherein klar. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen schweren Autounfall und da war klar, Atemschutz, das geht einfach nicht. Und bei uns ist der Einsatzleitwagen stationiert und dann macht das natürlich total Sinn.
Das heißt, warst du dann darauf gebucht, auch für die nächsten Einsätze? Ja. Wenn es brennt, Anke geht in die Einsatzleitung?
Ja.
Das ist bis heute so?
Das ist bis heute so.
Cool, hast du dich sofort bewährt an dieser Stelle und die haben gesagt, Alter, das lassen wir so.
Ja.
Passt.
Ja, so ungefähr.
Klasse.
Wie ging dieser Einsatz weiter? Konntet ihr irgendwas rausholen, irgendwas retten?
Nein.
Habt ihr noch irgendwen angefordert, um zu helfen?
Ja, also das war aber bei der Alarmierung gleich von vornherein klar, dass die Drehleiter aus Wittmund dazukommt. Und man hat dann versucht, noch über die Drehleiter von außen da noch, aber im Grunde genommen war das von vornherein klar, da hält man nichts mehr dran. Mhm. Was dann noch so eine Besonderheit war durch diese extreme Hitze, ist dann im Außenbereich noch eine Gasleitung leckgeschlagen. Da musste dann noch der EWE-Versorger kommen und diese Leitung abschiebern, dass da dann halt auch die Einsatzkräfte sicher weiterarbeiten können.
EWE ist der Energieversorger
das
bei
ist der,
euch, ne?
Das ist der Energieversorger bei uns, genau.
Und dann heißt es, wird die Gasleitung zugemacht oder
ja,
was?
Ah, okay. Ja, genau.
Das ist ja mega gefährlich, ne? Wenn die plötzlich da anfängt zu zischen oder...
Ja, ich meine, gut, es muss ja dann, okay, damit das wirklich, sagen wir jetzt mal, damit das explodieren kann, muss ja das richtige Gemisch haben. Das kriegst du da nicht. Aber es ist trotzdem nicht
selbst
sonderlich
da
super.
Selbst da ist sie so entspannt.
Ja,
ne?
Ja, also bevor
macht
das
euch
explodiert.
Keine Sorgen.
Ja, gut, was soll ich sagen? Es ist ja so. Aber es ist natürlich trotzdem nicht besonders super, wenn in unmittelbarer Nähe ein Gasleck ist.
Ja, ja.
Wenn du da eine riesen offene Flamme hast. Mhm. Also natürlich muss das safe sein für die Einsatzkräfte. Das muss abgeschiebert werden. In dem Bereich haben die sich dann auch erstmal zurückgezogen, bis das alles in Ordnung war. Ja, und dann ging es halt weiter.
Was ist denn mit den zwei Fahrzeugen auch da drin? Da denke ich auch immer sofort an die explodierenden Fahrzeuge in irgendwelchen Serien.
Ja, das ist alles ein bisschen maßlos übertrieben.
Ja.
Tatsächlich, das soll jetzt nicht zu dramatisch klingen, aber bei dem Feuer war es auch egal, dass die Reifen dann irgendwann geplatzt sind.
Es knallt ordentlich.
Es knallt ein paar Mal
und gut ist.
Ja. Dann, aber wenn wir dich hier schon mal da haben und da Autos in dieser Scheune oder in dieser Halle stehen, wie lange dauert es, bis so ein Auto explodiert? Im Film geht das ja immer ganz schnell.
Ganz
die fahren
schnell.
Gegen Baum und dann brennt alles.
Sofort.
Ne?
Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber das dauert schon eine ganze Weile. Also bis das wirklich explodiert, das dauert.
Ja, und ihr seid mit wie vielen Kräften jetzt, dass man sich das nochmal so vorstellen kann, mit wie vielen Leuten, mit wie vielen Fahrzeugen da im Einsatz?
Ja, wir hatten ja Samtgemeindealarm, das heißt alle 4 Ortsfeuerwehren, sind alles Stützpunktfeuerwehren bei uns und waren dann so circa 120 Einsatzkräfte plus das DRK, was da war und die Drehleiter aus Wittmund, die sind auch mit dem Löschzug gekommen. Also so roundabout waren zu circa mit DRK und allem zusammen, würde ich jetzt mal schätzen, 130 Einsatzkräfte, 140.
Die Drehleiter aus Wittmund wurde angefordert. Aus welchem Grund habt ihr die da noch dazu gerufen?
Die Drehleiter ist bei uns bei solchen Einsatzstichworten immer mit drin, weil man einfach natürlich dadurch viel leichter einen Löschangriff von oben durchführen kann. Und gerade bei so Gebäudebränden macht das ja im Normalfall total Sinn.
Mhm. Waren eigentlich die Bewohner oder die Besitzer des Hauses jetzt auch schon an der Einsatzstelle? Waren die da noch irgendwo? Haben die das gesehen, wie ihre Hütte da abbrennt? Oder?
Also die waren, als der Brand ausgebrochen ist, waren die ja im Gebäude.
Ah, okay.
Die haben das aber selber mitbekommen und haben sich ins Freie retten können und sind dann im Einsatzverlauf, also der Sohn hatte eine leichte Rauchgasvergiftung und die sind dann im Einsatzgeschehen dann ins Krankenhaus gebracht worden. Und waren dann, ja eben, wie gesagt, also die wussten natürlich schon, was da passiert.
Hm. Um es schon mal vorwegzunehmen, können wir was zur Brandursache sagen? Warum hat das da gebrannt?
Das war tatsächlich ein technischer Defekt.
Hm. Okay, ein Kabel oder sowas, oder?
Das kann ich nicht genau sagen. Da kriegen wir dann auch im späteren Verlauf keine Infos drüber. Das bekommen wir eigentlich nie. Aber wir lesen ja Zeitungen und da stand es dann halt auch drin, es war ein technischer Defekt. Und natürlich waren da die Brandermittler da. Das ist aber auch ganz normales Prozedere, dass so eine Einsatzstelle dann erstmal immer beschlagnahmt wird. Und dann kommt die Brandermittlung. Und wie gesagt, es war ein technischer Defekt.
Bis die kommen konnten, ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen. Wie hast du das erlebt, da weiter in der Einsatzzentrale sozusagen im ELW zu sitzen? War das anstrengend? Weil du hattest ja die ganze Zeit auch was zu tun. Wie lange hat das gedauert?
Also schlussendlich da abgerückt sind wir mittags um 12.
Nachdem ihr nachts um zwei.
Ne?
Ja,
genau.
Krass. Also da musst du ja hoch konzentriert sein die ganze Zeit.
Also als wir dann zu Hause waren, ich bin dann erstmal ins Bett und ich war fertig. Aber ich hatte noch die ganze Zeit, das wirst du bestimmt auch kennen, wenn ihr große Einsätze habt und da ist viel Funkverkehr. Du hast immer diesen prägnanten Ton von diesem Funkgerät. Genau. Die ganze Zeit ging das in meinem Kopf.
Was ja übrigens auch unser Podcast-Ton ist.
Ja,
ne?
Ja, stimmt. Hörerinnen und Hörer kennen den mittlerweile auch schon im Schlaf.
Ganz genau. Aber noch war ja nicht an Schlaf zu denken. Wann war während des Einsatzes für dich der Punkt, wo du sagst, so jetzt fällt langsam der Stress ab oder jetzt haben wir die Sache hier im Griff?
Ja, als wir dann wirklich schlussendlich Feuer ausmelden konnten, das war so morgens gegen 7, dann sind nochmal so die, ich sag jetzt mal, letzten Glutnester mit Schaum abgelöscht worden. Ja, dann sind die ersten Feuerwehren abgerückt. Es ist bei uns so geregelt, dass die Ortsfeuerwehr, wo der Einsatzort ist, die bleiben immer noch ein bisschen länger. Die machen halt noch eine Brandschau. Und der Einsatzleitwagen fährt halt auch immer mit als letztes vom Hof. Aber da war dann Ruhe. Das kann man schon sagen.
Dann ging es dann ins Bett und dann wachst du wieder auf. Funktöne immer noch im Ohr und sagst, das war's. Das war mein erster Einsatz.
Ja.
Wie ging es dir dann?
Ich will jetzt nicht sagen, dass man stolz auf sich war, aber doch irgendwo schon, weil es war ja schon wirklich ein Rieseneinsatz, es war extrem herausfordernd und dass man schon das Gefühl hatte, ja okay, das hast du jetzt, glaube ich, relativ gut gemacht.
Wie viel DIN A4 Blätter hast du vollgeschrieben?
Oh Gott, das kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber das war eine Menge.
Ja. Wahrscheinlich so ein Endlospapier wie früher beim Fax.
Genau,
ja.
Herrlich.
Und das wird dann abgeheftet, ne? Also könnte man heute nochmal nachgucken.
Abgeheftet nicht wirklich. Wir dokumentieren es ja am PC. Wir haben unser Programm, es nennt sich Command X. Und da ist ein Meldungsprotokoll drin. Da wird das eingegeben, genau mit Uhrzeit, von wem kam was, wohin ging es und so weiter. Da geht es halt wieder um diese Rechtssicherheit, dass man das genau dokumentiert hat. Und da kann man das aber heute tatsächlich noch nachlesen. Also die Einsätze werden ja gespeichert, die Dokumentation wird gespeichert, der Funkverkehr, das Meldungsprotokoll, die Kräfteübersicht, also alles, was halt so da ist.
Gut, Merit, dann an dieser Stelle
Feuer aus, aber so
Feuer
richtig.
Feuer aus, ganz genau. Aber wenn wir Anke schon mal hier haben, plaudern wir mal nicht zu zweit, sondern lassen sie noch ein bisschen hier sitzen, denn es gibt ein Geheimnis zu lüften.
Ja.
Denn Anke kam ja 2017 in die Feuerwehr.
Genau, ja.
Und 5 Jahre später
ist sie Ortsbrandmeisterin. Mega.
Eine steile Karriere. War das der erste Einsatz, dass du gesagt hast, ich will hier die Karriereleiter nach oben klettern?
Also Karriereleiter nach oben klettern, das hatte ich da eigentlich nicht im Kopf. Ich hatte nur im Kopf, es macht mir megamäßig Spaß. Und bei mir ist das immer so, das habe ich damals auch unserem damaligen Ortsbrandmeister gesagt, als ich dann beschlossen habe, mit da 37 in die Feuerwehr einzutreten. Da habe ich zu ihm gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das aber richtig. Und das bedeutet für mich dann auch, dass ich gerade am Anfang, ich war bei jedem Dienst. Ich habe immer geguckt, wenn irgendwas extra ist, dass ich da hingehe, weil ich wollte nicht so unwissend dastehen. Mhm. Und dementsprechend habe ich schon versucht, mir Wissen anzueignen. Und das kannst du halt am besten, wenn du wirklich zu den Diensten gehst. Klar, zu den Einsätzen natürlich auch. Und Lehrgänge, die dann angeboten wurden, dass ich die wahrnehme.
Wie bist du überhaupt zur Feuerwehr gekommen?
Weil ich die Feuerwehr im Ort bei uns gerne erhalten wollte. Und es gab da so eine Auflage, wir müssen die Mitgliederzahlen steigern. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann geh halt zur Feuerwehr.
So einfach so, so hätte auch Schützenverein sein können, aber nee.
Naja gut, Feuerwehr ist ja schon eine wichtige Sache. Und mein damaliger Mann war schon in der Feuerwehr. Und dann ist einem das natürlich nicht egal. Dann habe ich das so mitbekommen und dann gesagt, ja, okay, dann mache ich das auch.
Und hast du dann irgendwann gesagt, den Männerverein, den nehme ich mal hier ordentlich auseinander, ich setze mich an die Spitze oder wie war das?
Nee, das haben meine Kameraden und Kameradinnen dann auch irgendwann bemerkt, dass ich da ziemlich, ich sage das jetzt mal so salopp, ziemlich Bock drauf habe, einfach viel zu machen. Und unser damaliger Ortsbrandmeister hatte 2 Amtszeiten, also 12 Jahre, und hat dann gesagt, ich möchte nicht weitermachen, wir brauchen Ersatz. Und ich war vorher Kinderfeuerwehrwartin. Wir haben 2018 die erste Kinderfeuerwehr bei uns in der Samtgemeinde gegründet. Und habe ich dann mit meiner Stellvertreterin die Leitung damals übernommen. War dadurch halt auch schon im Ortskommando. Und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass man dann mal geguckt hat und durchgegangen ist, ja, wer könnte da dann früher in Frage kommen. Ja, und dann ist man dann irgendwann mal auf mich gekommen.
Dann hat man irgendwo eine Frau mit pinken Haaren gesehen.
Ach, ja.
Das ist aber auch so ein Klassiker, ne? Also das kennt man aus ganz vielen Ortsfeuerwehren. Das Kinderfeuerwehrwartin ist immer weiblich irgendwie gefühlt und hat eine Stellvertreterin. Aber darüber hinaus findet man nicht viel. Also ich habe mal gegoogelt jetzt, Ortsbrandmeisterin Niedersachsen. Da kommt quasi ein Verbesserungsvorschlag. Hey, meintest du nicht Ortsbrandmeister? Und dann kommen, sorry, ganz viele Fotos von alten weißen Männern.
Ja, es gibt tatsächlich nicht viele. Aber bei uns im Landkreis zum Beispiel gibt es in Stehlesdorf noch eine Ortsbrandmeisterin, das ist Ute Sokowski. Und also im Landkreis Wittmund sind wir, was weibliche Führungskräfte angeht, ziemlich gut aufgestellt.
Grüße gehen raus an Ute Sokowski.
Ja, genau, ganz liebe Grüße an Ute.
Ja, ansonsten haben wir aber auch geguckt, ne? Kreisbrandmeisterinnen gibt es gar keine einzige in Niedersachsen.
Wir haben ja auch nicht bekannt.
Darüber auch nicht. Ist das immer noch ein Thema, weibliche Führungskräfte in der Feuerwehr? Also ist das eine Selbstverständlichkeit oder musst du da irgendwie noch auch ein Stück weit für kämpfen?
Nee, also ich glaube, wirklich für kämpfen muss man da nicht mehr. Die Zeiten haben wir gehabt. Also ich habe das zumindest nie so erlebt, dass ich da irgendwie Akzeptanzschwierigkeiten hatte oder dass irgendjemand gesagt hat, ist eine Frau, muss das sein. Ich glaube einfach, es liegt immer noch so ein bisschen daran, es ist nach wie vor eine Männerdomäne. Und
Aber du hast ja auch durch deine Ambition einfach nach außen hin ausgestrahlt. Ich habe da Bock drauf, ich mache das. Mhm. Und das musst du ja auch mitbringen. Ne? Es wird ja nicht jeder Ortsbrandmeister, es hat das auch nicht jeder so im Blut, sage ich mal. Also dieses Verlangen, das zu machen. Und wenn man von außen das schon sieht, dass da jemand irgendwie von selber aufstrebt, dann verbaut man dem das auch schlecht. Ne? Oder
ja.
Das heißt, aber du wurdest auch nicht beäugt am Anfang? Oder gab es irgendwie Szenen, dass man gesagt hat, oh, da müssen sich noch die ein oder anderen Herrschaften umgewöhnen?
Ja, also bei den Führungslehrgängen schon, dass erstmal so ein bisschen Verwirrung herrschte, als ich meinen Verbandsführerlehrgang gemacht habe. Da war ich vom Dienstgrad noch Hauptfeuerwehrfrau.
Also relativ weit unten sozusagen.
Das ist halt ein Mannschaftsdienstgrad. Mhm. Klar ist das ungewöhnlich. Und dann kommt man da reingestiefelt oder es war noch im Flur und dann wurde ich gefragt, hast du dich versehen? Der Gruppenführerlehrgang ist da hinten. Ich sage, nee, das ist schon richtig so. Aber es war von dem Moment an dann überhaupt gar kein Problem. Ich bin da rein, ich habe die anderen Lehrgangsteilnehmer kennengelernt. Es war auch noch ein Kamerad von mir aus der TEL dabei.
Der technischen Einsatzleitung.
Genau, technische Einsatzleitung.
Schon gelernt.
Richtig, klasse. Genau. Und ja, Mulli und ich sind da zusammen hingefahren, also Holger Multhaupt. Und von daher, das war dann alles überhaupt kein Thema mehr.
Vielleicht hat er dich das auch nicht gefragt, weil du eine Frau bist, sondern wegen der Schulterklappen. Tatsächlich hätte der das einen männlichen Kameraden auch gefragt. So
wahrscheinlich, ja. Ich denke, dass es daran gelegen hat. Mhm. Weil natürlich ist das ungewöhnlich, mit einem Mannschaftsdienstgrad in einem solchen Lehrgang zu sitzen. Mhm. Klar.
Außer man will schnell viel reißen, ne?
Ganz so genau.
Wie du. Krass.
Wobei man ja auch sagen muss, dass ich den Verbandsführerlehrgang für meine Tätigkeit als Ortsbrandmeisterin nicht bräuchte. Hm. Da würde ein Zugführerlehrgang ausreichen. Ich bin aber halt auch noch in der technischen Einsatzleitung und da ist das ein bisschen anders. Da braucht man den Lehrgang und deswegen habe ich ihn damals auch gemacht und bekommen.
Was ist genau ein Verbandsführerlehrgang? Vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären.
Also es gibt ja verschiedene Führungsstufen. Fangen wir mal beim Gruppenführer an. Dann ist man verantwortlich für ein Fahrzeug. Beim Zugführer ist man verantwortlich für einen Zug.
Das sind mehrere Fahrzeuge.
Und beim Verbandsführer, da werden die Stufen halt immer höher. Ne, was man im Prinzip im Einsatzfall führen darf.
Okay. Was sind denn eigentlich so die wichtigsten Fähigkeiten, die eine Ortsbrandmeisterin haben muss? Wenn du so eine, wie viele Leute führst du in deiner Feuerwehr?
Also wir sind bei uns 43 Aktive.
Und was ist das Wichtigste, wo du sagst, das muss ich können?
Ich glaube tatsächlich, dass man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl braucht, weil es ja wirklich alles komplett konträre Charaktere sind. Du hast da wirklich vom ganz kleinen, stillen Mäuschen bis zu Tada, da bin ich. Und du musst sie alle unter einen Hut bringen. Man muss ja schon ziemlich viel Geduld haben. Und ich finde halt auch immer so ein bisschen Ruhe und Sicherheit ausstrahlen können.
Du musst ja auch deine Pappenheimer komplett kennen, ne? Dass ja. Du weißt, XY will nach vorne, kann nach vorne, steckt das weg und XYZ eben nicht, ne?
Genau.
Und wird woanders eingesetzt. Also
ja. Du
musst ja auch wirklich die Leute dahinter kennen.
Ja.
Wann wirst du denn mal ungemütlich?
Oh, das dauert echt.
Streitet man sich mal mit Anke Warnock?
Ja, weiß ich nicht.
Vielleicht müsste ich tatsächlich manchmal ein bisschen mehr auf den Tisch schauen. Aber ja. das liegt mir halt einfach nicht. Ich mag so den diplomatischen Weg. Und ich mag das einfach, die Leute alle so ein bisschen abholen und jeden sein lassen, wie er ist. Und ich finde das einfach, ich finde das blöd, wenn irgendjemand sich einbildet, so, jetzt bin ich hier Chef im Ring und du machst jetzt, was ich dir sage. Mhm. Die Zeiten haben wir gehabt. Das ist klar, im Einsatz geschehen, natürlich, da wirst du mir recht geben. Da muss es eine klare Struktur geben. Da ist kein Platz für individuelle Vorschläge und Diskutieren. Das muss laufen. Aber außerhalb des Einsatzes sollten wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und da kann ich mich nicht hinstellen und mir einbilden, so, ich bin jetzt hier Chef und du machst jetzt, was ich sage.
Nur so wird man ja auch respektiert, ne?
So.
Also, wenn man das
ausstrahlt. Das gilt ja auch so im richtigen Leben, ne? Also abseits der Feuerwehr, oder Feuerwehr ist ja das richtige Leben, aber in vielen Teilen des Lebens.
Ja.
Kannst du nochmal so ganz kurz für alle da draußen, die nicht so viel mit Feuerwehr zu tun haben, nochmal kurz beschreiben, wie so ein Alltag als Ortsbrandmeisterin eigentlich aussieht? Man denkt ja immer, die Chefin einer Feuerwehr, die hat vielleicht ein Büro, einen Schreibtisch und dann sagt so, der muss mal zu dem Lehrgang und das Feuerwehrauto müsste da vielleicht mal wieder vollgetankt werden. Oder wie sieht dein Alltag aus?
Also so ganz falsch ist das tatsächlich nicht.
Aber du hast keinen Schreibtisch.
Ich habe keinen Schreibtisch. Wir haben ein älteres Feuerwehrhaus. Bei den neuen bei uns in der Samtgemeinde ist das so. Da gibt es tatsächlich ein Ortsbrandmeisterbüro. Die haben dann auch einen Schreibtisch. Ich mache das zu Hause an meinem Schreibtisch. Aber ich gucke natürlich auch, was liegt jetzt als nächstes an? Es ist halt unfassbar viel Verwaltungsarbeit. Man muss immer gucken, habe ich alles auf Stand? Sind meine zum Beispiel Inventar, ist das alles geprüft? Sind die Einweisungsfahrten gemacht? Ist das dokumentiert? Was steht als nächstes an? Wer muss zum Lehrgang? Wer muss zur Atemschutzuntersuchung und so weiter und so fort. Dafür hat man natürlich auch sein Ortskommando, die einzelnen Positionen oder Posten. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass das alles läuft. Und dementsprechend habe ich eigentlich keinen Tag, wo ich mich nicht mit Feuerwehr beschäftige.
Und wie viele Stunden machst du so pro Woche für die Feuerwehr?
Oh, das ist echt unterschiedlich. Aber ich würde jetzt mal sagen, pro Tag sind das schon so eine Stunde, ist es mindestens. Wenn wir Einsätze gehabt haben oder Übungsdienste oder Lehrgänge, dann ist es halt mehr, weil man mehr einfliegen muss. Mhm. Aber so eine Stunde pro Tag eigentlich immer.
Ja, Wahnsinn.
Und wenn es brennt, fährst du mit raus oder verteilst du die Jobs und bleibst drin?
Ich fahre mit raus.
Und sitzt wieder im Einsatzleitwagen?
Meistens schon. Wenn es nicht bei uns ist, wenn es in unserer eigenen Gemeinde ist, dann bin ich Einsatzleiter.
Und heute warst du hier.
Klasse.
Das hat Spaß gemacht.
Ja.
Neue Einblicke, die erste Ortsbrandmeisterin im Podcast.
Ja, hoffentlich nicht die letzte.
Anke Windmannot, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch, danke.
Und wir schauen an dieser Stelle schon mal auf die nächste Folge. Und das, so viel können wir jetzt schon sagen, ist ein wahrer Krimi. Ein Einfamilienhaus brennt. Keiner weiß, ob sich die Familie noch im Gebäude aufhält. Und dann nimmt der Fall eine ziemlich krasse Wendung.
Mhm, die hat uns richtig überrascht. Die Folge hört ihr in 2 Wochen in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr meinen Einsatz direkt, dann verpasst ihr nichts.
Genau, dann seid ihr immer bei uns. Und wenn ihr dann schon in der ARD Audiothek seid, dann hört doch mal rein in den Podcast ARD Crime Time. In diesem True Crime Podcast werden keine Fälle nacherzählt oder reißerisch aufgeblasen, sondern es werden aufwendige Ermittlungen zu aufsehenerregenden Verbrechen noch einmal authentisch erlebbar. In den einzelnen Episoden erzählen Autorinnen und Autoren aus der ganzen ARD von ihren intensiven, monatelangen Recherchen zu den True-Crime-Fällen. Außerdem öffnen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften exklusiv ihre Ermittlungsakten und berichten selbst von ihrer Arbeit. So wird gezeigt, mit welchen kriminalistischen Methoden es den Ermittlerinnen und Ermittlern gelingt, die Verbrecher zu überführen. Richtig spannend.
Findet ihr auch in der ARD Audiothek.
Bis denne.
Bis dann.